Training kann dann stattfinden, wenn man als Mensch eine Veränderung sich wünscht. Diese ganzen Vorurteile gegenüber Maulköpfen sind ja eigentlich total schade. Also die Bedürfnisse des Hundes ja, aber auch die eigenen sind wichtig.
Hundewerk-Podcast. Zwischen Napf und Netzwerk. Wo Hundeprofis aus dem Nähkästchen plaudern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hundewerk. Zwischen Napf und Netzwerk. Heute habe ich jemanden zu Gast, der einen Weg nicht direkt in Richtung Hundetrainerin zeigte. Ganz spannend, bei ihr ging es vom Germanistikstudium zur eigenen Hundeschule. Und das mit einer Leidenschaft und Tiefe, die man sofort raushört, wenn man mit ihr spricht. Lisanne Krokowski ist Hundetrainerin, Verhaltensberaterin und Maulkorbberaterin mit einer eigenen Hundeschule. Lila Hunde in Düsseldorf. Sie begleitet Menschen mit ihren Hunden durch alle Lebensphasen. Vom Welpen, der gerade eingezogen ist, über Junghunde, der gerade alles auf den Kopf stellt und den letzten Nerv raubt, bis hin zu Hunden, bei denen es im Alltag irgendwie schwierig geworden ist. Leinpöbeln, Unsicherheiten, Ängste, schwierige Hundebegegnungen. Lisanne bringt da wieder Klarheit rein. Was mich an Lisanne fasziniert, ihr Ziel ist es nicht, dass ein Hund perfekt funktioniert, sondern ihr Ziel ist es, den Menschen hinter dem Hund wieder handlungsfähig zu machen. Und um ihr Angebot abzurunden, berät sie seit 2026 auch rund um das Thema Maulkorb. Mit rund 90 verschiedenen Modellen und dem Blick der Hundetrainerin dahinter steht diese Beratung natürlich weit über einer bloßen Maulkorbberatung hinaus. Lisanne, schön, dass du heute hier bist. Schön, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich super, also wirklich sehr, sehr doll, dass ich hier sein darf. Und bin total gespannt und freue mich genau auf das Gespräch.
So, wir fangen immer sehr weit vorne an. Du hast Germanistik studiert, also Germanistik und Linguistik. Und heute hast du eine eigene Hundeschule. Wie kommt man von A nach B? Also wie ist das passiert?
Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Wie bin ich eigentlich hier hingekommen? Angefangen hat es einfach, dass ich nicht so nie den klaren Gedanken hatte, das will ich später mal machen. Mich hat schon immer Deutsch, die deutsche Sprache, Kommunikation zwischen Menschen total interessiert. Aber ich wusste einfach gar nicht, was ich werden möchte. Und habe mit Germanistik dann zumindest einen Teil abgedeckt, der mir Spaß gemacht hat. Ich habe schon immer irgendwie gemerkt, ich würde gerne Menschen anleiten, dass mir das irgendwie Spaß macht, aber so. Ich war dann auch nicht so kreativ, außer Lehrer werden ist mir dann auch nichts eingefallen, aber das war auch nichts für mich. Und durch meinen ersten eigenen Hund, der dann doch ein bisschen Themen mitgebracht hat, die er dann nach und nach ausgepackt hat, habe ich dann irgendwie gemerkt, oh, das Thema Hund finde ich auch ganz spannend. Und bin dann selbst mit meinem Hund auf Seminare gegangen und war im Einzeltraining und habe dann da irgendwie auch gemerkt, voll das coole Feld, was irgendwie genau das verbindet, was mir richtig, richtig viel Spaß macht. Menschen anleiten, es ist ja trotzdem viel Kommunikation zwischen Mensch-Mensch als auch zwischen Mensch-Hund und Hund-Hund. Deswegen ist es eigentlich genau das und mein Traumjob, ja.
Kommen wir direkt mal auf deinen ersten Hund, einen Hütehund-Mischling aus dem Tierschutz. Der hat stark an der Leine gepöbelt, der hat auch gebissen. Kannst du da mal ein wenig erzählen, was das so mit dir gemacht hat und was das für eine Zeit für dich war?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu ein bisschen ausholen, weil ich mit der Hündin meiner Eltern, der Hexe, sehr, sehr viel über rein positive Verstärkung gearbeitet habe. Also mit der habe ich ganz viel im Training über Kekse machen können, über Tricksen. Die hat ganz viel Spaß daran gehabt. Und als mein erster eigener Hund dann eingezogen ist, dachte ich natürlich, oh, damit geht das natürlich genauso und habe ganz vergessen, dass Hunde super individuell sind. Also, dass man gar nicht sagen kann, dass das, was bei diesem Hund funktioniert, klappt dann auch beim Hund B und beim Hund C. Und das hat mich so wirklich echt vor Herausforderungen gestellt. Bin leider auch manchmal ein kleiner Dickkopf. Und dann braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit, bis man merkt, der eigene Weg, der funktioniert nicht und man sollte sich Hilfe suchen. Also damit hadern ja auch immer ganz viele, weil sie denken, dass sie schuld sind, dass sie verantwortlich sind, dass ihr Hund sich so verhält, wie er sich verhält und dass man alles falsch gemacht hat. Und natürlich war das bei mir dann genauso. Und Als ich dann zu Trainern gegangen bin, war das auch nicht immer so eine tolle Erfahrung, weil mein Hund hat in vielen Kontexten gebissen. Also der hat Futter verteidigt, der hat mich auch so gebissen, dass ich einmal ins Krankenhaus musste. Und das hat mich irgendwie total, also es hat mich nicht abgeschreckt. Also ich kann total verstehen, wenn man sagt, man möchte mit diesem Thema Hunde, die beißen, nichts zu tun haben. Aber bei mir hat das irgendwie eher ausgelöst, ach, ich will wissen, warum der sich so verhält. Also wo kommt das her? Was kann ich dagegen tun? Also auch in Situationen, wo der mir gegenüber aggressiv war, war ich eher total, okay, was mache ich denn jetzt? Ich wusste nicht, was ich machen soll, aber ich wusste auch, ha, ich würde es gern wissen. Ja.
Das heißt, dir hat so das Werkzeug gefehlt, um da dem Hund mit denen überhaupt in die Kommunikation zu treten.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja irgendwie dann auch gesellschaftlich voll verpönt, wenn der Hund Aggressionsverhalten zeigt, dann ist der Hund Stempel aggressiv und immer. Und mein Hund hat mir auch irgendwie immer gezeigt, du, ich bin zwar, also in dem Kontext würde ich dich beißen, aber in anderen war der super lieb und super umgänglich und hat auch gar nicht so das, was man dann so liest, ein Hund, der an der Leine pöbelt, der irgendwie mag generell auch keine Hunde oder ein Hund, der dich da beißt, da ist dann immer alles aus dem Lot oder so. Der hat mich in gewissen Kontexten gebissen, aber er war in anderen total lieb und brav. Und für mich war das so ein Kontrast irgendwie. Ich wollte immer wissen, wieso das so ist. Und er hat mir dann irgendwie auch gezeigt, dass dieses Klischee von ein Hund, der beißt, ist immer aggressiv oder böse oder sowas, ja auch total widerlegt. Ja.
Ja, ja. Du hast vorab von einem Schlüsselerlebnis erzählt, auf einem Seminar, das für dich halt so ganz viel verändert hat. Und zwar in diesem Seminar wurde eine Atmosphäre geschaffen, die du so vorher noch nicht erlebt hast. Niemand hat dir vorgeworfen, dass du schuld an seinem Verhalten bist. Warum war das so wichtig für dich und was hat das für dich verändert?
Ich glaube, als Mensch denkt man ja immer, wenn man einen Hund mit Problemverhalten hat, dem geht es woanders besser, ich mache alles falsch, es liegt alles an mir und der arme Hund, man hat ja irgendwie dann auch Mitgefühl mit dem eigenen Hund, wenn er so Stress hat, hin zu, hey, du gibst ja dein Bestes, vielleicht hast du nicht für alles eine Lösung, aber du gibst ja dein Bestes, mehr geht ja nicht. Und gleichzeitig dann auch zu hören zu bekommen, also ich stand da zum Beispiel mit meinem Hund, der an der Leine gepöbelt hat und ich habe einfach die Leine festgehalten und stand da einfach, weil ich wusste, ich kann jetzt eh nichts machen und es kam kein Kommentar von wegen, wow, was ist das denn irgendwie hier und du kannst den ja gar nicht irgendwie im Griff haben und so hin zu, wow, du stehst da und der pöbelt und du stehst da total gelassen, das ist voll cool. Und das war so das erste Mal, dass so eine andere Perspektive auf so das Problemverhalten von meinem Hund gekommen ist, weil eben nicht kam, was ist das denn oder wie mach doch mal, du musst doch mal der Chef sein, du musst doch mal mit Keksen ablenken und so, ne, also egal was, das kam gar nicht und ich glaube, jeder, der mit seinem Hund schon mal auf Seminaren war, weiß, dass man da eine ganz, ganz tolle Erfahrung haben kann, aber auch irgendwie, oder auch im Hundetraining muss gar nicht rein Seminar sein, dass man da auch eine schlechte Erfahrung machen kann und wenn wer irgendwie eine mittelmäßige oder auch eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dann ist es natürlich auch ein toller Sprung zu, wow, so kann man auch mit Menschen und mit Hunden umgehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja tatsächlich immer wichtig, dass man nicht nur immer den Hund sieht, sondern den Menschen dahinter und wie es dem mit dieser Situation geht. Und Aggressionsverhalten ist ja für viele Menschen eine wirkliche Herausforderung.
Ja.
Also auch vom Gefühl einfach her. In der Anmoderation habe ich schon gesagt, was dein Ziel nicht unbedingt ist, dass die Hunde nachher perfekt funktionieren, sondern du möchtest, dass die Menschen handlungsfähig sind. Was genau meinst du damit?
Genau wie du meintest, dass die Hunde eben nicht perfekt funktionieren sollen, das geht ja auch gar nicht. Das heißt, es gibt einfach Hunde, da hat man einen gewisse Grenzen, was das Training angeht. Oder es gibt Hunde, die werden bestimmte Situationen immer als stressig empfinden und da zum Beispiel pöbeln oder Angst haben. Oder wo man einfach sagen kann, der Mensch muss ja nicht alles immer perfekt klären können. Aber er sollte zum Beispiel wissen, okay, wenn ich jetzt in so eine Situation reingehe, wie kann ich meinen Hund um mich vorbereiten? Muss ich meinen Hund zum Beispiel, der fremde Menschen nicht mag, muss ich den mit in ein Getümmel nehmen oder ist es okay, den auch mal zu Hause zu lassen, also vorausgesetzt, er kann entspannt alleine bleiben. Und handlungsfähig bedeutet für mich einfach, dass man einen Menschen dazu bekommt, dass er weiß, okay, in Situationen, in denen mein Hund oder ich Stress haben, kann ich verschiedene Wege gehen. Also ich kann die Situation vermeiden, ich kann ins Management gehen oder ich kann auch sagen, wenn ich jetzt weiß, ich habe Methoden an der Hand, ich weiß, wie ich meinen Hund durch eine Situation führen kann, die natürlich auch eingehen, ohne dass man das eben muss. Und ich glaube, heutzutage gibt es da oft nicht so richtig einen Mittelweg. Also es gibt immer, du musst da durch oder du musst alles vermeiden. Mhm. Ne? Und ich würde da immer ein bisschen gucken, dass die Leute ihr Bauchgefühl wieder gestärkt bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass viele auch einfach durch Social Media, wo man ja viele Reels sieht, wo alles innerhalb von 5 Sekunden klappt, auch einen enormen Druck haben. Und ich finde, es ist vollkommen wichtig, da zu sagen, ein Trainingsweg, der dauert. Und ein Hund, der seit 3 Jahren an der Leine pöbelt, der wird in den seltensten Fällen nach 3 Monaten sagen, ich laufe jetzt entspannt über eine Hundewiese. Und ich finde, da ist es total wichtig zu gucken, was ist das Ziel vom Menschen aktuell, womit will man denn langfristig hin und was ist realistisch. Genau, ohne dass man sagt, irgendwie, das geht gar nicht oder das geht auf jeden Fall. Genau.
Ja, also was ich wichtig fand, auch man darf auch umdrehen und woanders lang gehen. Ja. Das ist völlig in Ordnung, weil das Gefühl spiegelt mir auch immer wieder Menschen, dass sie sagen, ja, ich muss ja da durch mit dem Hund.
Ja.
Ja, nein. Also es ist ja einfach so, dass es auch eine sehr weise Entscheidung sein kann, woanders lang zu gehen und damit halt auch eine gute Führung übernommen zu haben und eine gute Entscheidung für seinen Hund getroffen zu haben.
Ja, total.
Das ist super wichtig.
Voll, weil wenn man überlegt, dass der Mensch ja dann immer wieder in Situationen gerät, die er noch nicht lösen kann, das ist ja super frustrierend für den Hund, für den Mensch. Und davon hat man dann auch nichts. Ne? Also dieses einfach mal umzudrehen, ja, finde ich auch einfach eine Entlastung. Und dazu, also einen Hund zu führen, heißt ja nicht, ich muss durch alles durch, ne? Sondern das kann ja auch bedeuten, ich handle vorausschauend, ich sehe, das ist eine Situation, die können wir jetzt noch nicht schaffen. Und so dieses Gefühl von, man muss, finde ich immer ganz wichtig zu sagen, du musst gar nichts. Also klar, genau, muss man Dinge machen, ne? Aber dieses, du musst, ist nicht. Und ich finde das dann zum Beispiel im Training auch oft sinnvoll, erstmal zu besprechen, wie kannst du so Situationen aktuell noch lösen? Das ist ja auch wieder handlungsfähig machen, aber vielleicht noch nicht den Konflikt, wie dieses eine Hundebegegnung lösen. Aber da kann es ja alles geben, umdrehen, weiß ich nicht, ablenken, korrigulieren. Da gibt es so 1000 Wege und was dann auch zum Mensch und zum Hund passen muss, natürlich, ja.
Genau. Ja, und manchmal ist man ja auch gar nicht so sehr von sich und seinem Hund abhängig, sondern von der Außenwelt. Also ich kann meinem Nachbarn oder so ja nicht sagen, er muss sich anders verhalten. Das ist ja nicht mein Tanzbereich. Ne? Also dementsprechend, ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, darf ich das sagen? Ich habe einen Nachbarn, der hat 2 Chihuahuas und läuft immer mit Flexi-Line.
Habe ich ja. 5 Meter,
einer in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Dann gehe ich nicht vorbei. Das kann für alle nur doof werden. Ja, das kann nur doof werden. Also entweder für meinen Hund, weil der nachher in den Flexi-Line hängt, für die kleinen Hunde, da muss ich nicht lang gehen. Das liegt nicht in meiner Macht, da das zu regulieren. Dementsprechend ist es einfach eine gute Entscheidung, woanders lang zu gehen. Und also es ist für mich auch wichtig, dass die Menschen verstehen, ihr dürft das tun. Es ist völlig in Ordnung. Und das ist auch niemals eine Situation, wo ich sage, da gehe ich einfach durch. Mache ich nicht. So, das heißt, so unterm Strich, wenn ich jetzt das mal ganz, ganz grob runterbreche, so was viele sich unter Hundetraining vorstellen, so Sitz, Platz, Fuß, das ist jetzt nicht so dein Ding, ne?
Richtig. Also ich muss dazu gestehen, dass es natürlich in der Hund auch Spaß machen kann, so formalistische Sachen zu machen. Also ein zuverlässiges Sitz kann ja auch hilfreich sein. Also mein Weg wäre aber selten wirklich darüber, sondern eher zu gucken, was ist realistisch. Lasse ich meinen Hund in der Hundebegegnung wirklich sitzen? Weil dann habe ich nachher noch den Konflikt, dass wenn mein Hund das nicht leisten kann, sitzen zu bleiben und trotzdem pöbelt und das setzt ja dann auch wieder irgendwie unter Druck. Mir geht es viel eher darum, dass Hunde lernen, sich selbst, also durch Anleitung ihres Menschen, zu regulieren. Und ein Hund, der zum Beispiel dann sitzen muss, kann sein, dass er zwar sitzt, aber innerlich halt trotzdem so brodelt. Und es wäre für den Hund ja auch entspannter zu sagen, ja okay, das stresst mich hier gerade, aber mein Mensch führt mich dadurch, als dass man den Hund in so eine Form presst. Nicht, dass das falsch ist, ne? Also situativ, je nach Hund, ganz wichtig, den Satz kennen, glaube ich, alle Trainer, dass man immer sagt, es kommt drauf an. Aber meistens muss ich da sagen, ist es nicht mein Weg, genau richtig, da einen Sitz oder einen Platz darüber zu gehen.
Weil, wie du sagst, der Hund hat ja eventuell ganz andere Bedürfnisse gerade.
Ja.
Wenn man jetzt einen, wie soll ich sagen, verhaltenskreativen Hund hat, woran merkt jemand, dass er einfach Hilfe braucht, beziehungsweise wann ist so der Punkt oder wann ist der Punkt erreicht, dass man sagt, Jetzt sollte ich eventuell wirklich mal von außen drauf gucken lassen.
Ich persönlich finde, das ist eine super, super spannende Frage, weil heutzutage ja irgendwie alles, was in Richtung von einem unerwünschten Verhalten geht, wegtrainiert werden soll. Also es gibt Hunde, die pöbeln einfach an der Leine. Und wenn das den Menschen nicht stört, weil der Hund niemanden gefährdet, also der beißt zum Beispiel jetzt nicht um sich und der Mensch kann den Hund auch immer sicher halten und gefährdet niemanden, ne? Also dann würde ich auch immer gucken, wo ist da der Leidensdruck? Also ich würde immer sagen, Training kann dann stattfinden, wenn man als Mensch eine Veränderung sich wünscht. Es muss dafür kein Problemverhalten sein. Es kann ja auch einfach sein, dass man irgendwie sagt, ich hätte gerne noch mal jemanden, der drauf guckt. Aber generell würde ich immer gucken, wenn ich das Gefühl habe, mein Hund ist unglücklich oder ich bin unglücklich mit der Situation, dann ist es immer sinnvoll zu sagen, ich lasse mal jemanden draufschauen. Und die meisten, würde ich sogar sagen, suchen sich ein bisschen Späthilfe. Erst wenn der Leidensdruck so hoch ist, dass man sagt, boah, es geht gar nicht mehr. Ne, mein Hund hat jetzt schon 5-mal den Postboten gebissen oder mein Hund lässt gar keinen mehr ins Haus oder mein Hund, weiß ich nicht, hat so an der Leine gezogen, dass ich gestürzt bin und mir das Handgelenk gebrochen habe. Das habe ich auch schon gehabt. Und da würde ich persönlich auch immer sagen, sobald du dir eine Veränderung wünschst, ist immer Training gut. Und spätestens, wenn du das Gefühl hast, dein Hund gefährdet dich, sich oder seine Umwelt, ist es natürlich auch Zeit, da mal drauf gucken zu lassen. Genau.
Ja, und wenn der Hund arg Stress hat, ne, das ist auch immer eine Sache, dass wir ja nicht wollen, dass der Hund so extrem im Stress die ganze Zeit steht.
Auf jeden
Aber
Fall.
Auf jeden
Ängsten oder so, wo man ja sagt, als Mensch, ja, Hund wiegt 5 Kilo, kann ich ja einfach weitergehen. Ne? Dass es für den Hund natürlich auch ein super unangenehmes Gefühl ist und miteinander ist, wenn man immer nur mitgezogen wird, weil man sich körperlich da ja gar nicht entgegensetzen kann. Ne? Da finde ich gerade richtig gut, dass du das nochmal sagst, weil natürlich, wenn es dem Hund nicht gut geht und es stört den Menschen nicht, dann sollte man natürlich trotzdem mal gucken, okay, nur weil es mich nicht stört, ist es vielleicht für den Hund ein super stressiger Alltag. Ne? Ich meine, Hunde mit Kindern, wie oft sieht man das irgendwie, dass der Hund vielleicht gar nicht unbedingt dem Kind aggressiv gegenüber ist, aber gestresst davon ist, dass da 3 kleine Kinder unter 5 rumrennen und übers Körbchen stolpern oder sowas. Ne?
Und gut, dass du es sagst mit der Leine. Nicht? Nur weil man alles über die Leine regeln kann, geht es dem Hund damit nicht gut. Nicht? Also das erlebe ich auch immer wieder, dass ganz viel über die Leine geregelt wird. Und sobald ich die Leine den Leuten aus den Händen nehme, ist keine Verbindung mehr.
Voll.
Und ich glaube, spätestens dann würde ich doch mal jemanden um Rat bitten, weil also eine Verbindung zu eurem Hund solltet ihr haben.
Ja. Und das ist ja schon irgendwie auch voll spannend, wie du meintest, mit der Verbindung über die Leine. Das ist ja, ich glaube, wenn man so überlegt, die Leine gibt es ja noch gar nicht so lange. Also vor nicht allzu langer Zeit hat man mal gehabt, aber dann hatte man eine Leine das Hundeleben lang und die wurde auch nicht oft benutzt. Und ich persönlich würde dann auch immer gucken, was für eine Sicherheit gibt mir denn die Leine? Denn wie du meintest, wenn die dann irgendwie mal kaputt geht und der Hund ist direkt weg, wäre auch irgendwie
genau. Ja, genau. Also ich meine, natürlich gibt es Hunde, die man nicht einfach so ableinen kann, aber bei vielen ist es halt wirklich einfach so eine, ja, wie so eine Krücke, ne? Also, dass sie das alles über die Leine regeln, weil sie einfach den Hund von A nach B zupfen.
Ja.
Also, gerade die kleinen Hunde sehe ich ganz viel, die fliegen dann immer so hinterher.
Ja, voll. Und für den Hund ja auch irgendwie auch ein super unangenehmes Gefühl, wenn man einfach nur gezogen wird die ganze Zeit und man gar nicht weiß, was kommt denn als nächstes, dann ist man als Mensch ja für den Hund auch so unberechenbar.
Ja, das ist sowieso immer ein ganz großes Thema, nicht? Also diese Unberechenbarkeit, das ist ja im Prinzip das, was nachher die Bindung zerstört.
Ja. Voll.
So, lass uns mal auf dein Angebot zu sprechen kommen. Du hast ein ziemlich breites Angebot, also von der Welpengruppe bis zum Einzeltraining und Intensivcoaching, Social Walks. Wen genau erreichst du damit? Also wer kommt so typischerweise zu dir?
Ich habe ganz viele Menschen mit Tierschutzhunden bei mir im Training, die vielleicht auch nicht immer so wussten, was sie sich da, sag ich mal, ins Haus geholt haben, ohne dass das jetzt irgendwie deren Schuld ist, sondern einfach nur haben gemerkt, der Hund, der irgendwie aus Rumänien, aus dem Shelter kommt, ist hier mit der Großstadt erstmal ein bisschen überfordert. Viele pöbeln an der Leine, weil die das ja gar nicht kennen, überhaupt an der Leine zu laufen. Das heißt, ich habe einen großen Teil Tierschutzhunde. Ich habe aber auch immer wieder Menschen mit Hunden, die nicht direkt ein problematisches Verhalten zeigen, sondern wo zum Beispiel der Mensch sich Dinge nicht traut und unsicher ist und irgendwie gestärkt werden darf. Und die Hunde gar nicht so, ich nenne es mal, schwierig sind, aber für den Menschen dann doch im Alltag schwer zu handeln. Genau. Mhm. Und natürlich, wie du gerade auch meintest, ich habe Welpen- und Junghundegruppen, da habe ich auch einfach ganz normale Hunde vom Züchter. Da habe ich aber auch Tierschutzhunde, die dürfen ja erst natürlich seriös mit 4 Monaten über die Grenze, wenn die Tollwutumführung vorbei ist. Und dann habe ich natürlich auch Tierschutzhunde dabei in den Junghundegruppen. Aber ich habe auch, genau, Hunde vom Züchter und ich mag alle richtig gerne. Also ich bin niemand, der sagt, boah, ich hätte gerne nur Tierschutzhunde, sondern ich mag gerade auch die Mischung. Ne? Du meinst auch, ich habe ein breites Angebot. Liegt einfach daran, dass ich das ganz cool finde, vielfältig zu arbeiten. Sei es präventiv bei den Junghundegruppen, sei es, wenn Menschen schon ein Problem haben. Ich finde das alles spannend einfach und toll zu begleiten.
Du hast ja auch Sozialkontaktstunden im Angebot. Magst du da mal erklären, was da genau passiert?
Ja, auf jeden Fall. Also viele denken natürlich bei sowas immer daran, dass da, keine Ahnung, sich zig Hunde treffen, Leine ab und es ist ein großes Gemetzel. Oder dass da, weiß ich nicht, gemobbt wird. Aber mir ist da ganz wichtig, bei mir ist es ganz geordnet. Also bei mir ist Platz für jeden Hund. Ob der Hund unsicher ist, ängstlich, groß oder klein oder aggressiv gegenüber anderen Hunden oder Menschen. Bei mir ist dann Platz für alle Hunde, die vielleicht im Sozialverhalten noch dazulernen dürfen. Es dürfen aber auch einfach Menschen mit Hunden kommen, wo der Hund vielleicht einfach noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Bei mir geht es dann eher darum, dass die Hunde auf Gegenüber treffen, wo sie was lernen können. Also bei mir ist das ganz moderiert. Ich mache immer am Anfang einzelne Kontakte, das heißt, die anderen warten und es dürfen zum Beispiel 1, 2, 3 Hunde zusammen. Und am Ende wäre mein Ziel, dass alle Hunde gleichzeitig laufen können. Aber da muss man immer ein bisschen gucken, welche Hunde da sind. Also in der letzten Sozialkontaktstunde hatte ich zum Beispiel eine ganz spannende Begegnung mit einer Junghündin, die ist jetzt 5 Monate und einer Hündin, die ist etwas über ein Jahr. Und da war das total spannend einfach zu sehen, weil die konnte der, also die ältere Hündin konnte der jüngeren Hündin auf Hündisch sehr gut erklären, hey, nicht höflich, wenn du in mich reinbretscherst, wie das kein Mensch hätte gekonnt. Ne? Also das ist immer ganz spannend, weil Hunde da lernen, sich zu verhalten, aber eben moderiert. Genau, das ist super spannend. Ich nenne es immer mein Hundekino, nur dass man beim Kino ja passiv dabei sitzt und da darf man auch aktiv eingreifen und ich beschreibe immer, was die Hunde da für ein Verhalten zeigen und was das im Alltag bedeuten kann.
Das heißt aber, das findet auch auf einem Platz statt, der eingezäunt ist und genau, du moderierst das Ganze so, dass es nicht ein einziges Chaos ist.
Genau, richtig. Also der Platz ist für mich in dem Sinne wichtig, dass dann eben auch Hunde teilweise zwar auch mit Schleppleine, aber abgesichert laufen können, ohne dass man gucken muss, kommt ein fremder Hund angelaufen oder würde vielleicht jemand auch abhauen und jagen gehen. Das möchte man ja natürlich nicht. Deswegen, das ist auf einem eingezäunten Platz. Und der Vorteil ist einfach auch daran, dass man da sehr gesichert vorgehen kann. Also das heißt, wenn ich einen Hund habe, der am Anfang wahnsinnig aufgeregt ist, dann kann er sich da viel leichter runterfahren, als wenn man erstmal irgendwo hingeht zum Beispiel. Und das ist immer hilfreich, einen Platz zu haben dafür, genau. Es geht auch on Tour. Dann muss man natürlich aber immer ein bisschen gucken, wie ist das mit den Hunden, die nicht abgeleint werden können. Wenn man da 5 Schleppleinen hat, dann ist das natürlich auch einfach ein Verletzungsrisiko. Das gibt es dann bei mir zum Beispiel einfach nicht, ja.
Ja, ja. Ja, vor allen Dingen 5 Schleppleinen mit 20 Meter oder so. Das ist immer
voll, ne? Und ich glaube, weil Sozialkontaktstunden haben auch voll viel ein falsches Bild von, weil sie irgendwie denken, dass die Hunde da alles unter sich regeln oder da, keine Ahnung, Gießkannen durch die Gegend fliegen. Für mich ist da ganz wichtig, dass die Hunde was davon haben sollen. Es bringt jetzt nichts, wenn man als Mensch da, wer weiß, wie deutlich eingreift und der Hund danach sehr gehemmt ist. Oder andersrum, wenn die Hunde alles unter sich regeln. Manche Hunde, gerade die Jungen, die am Anfang sehr viel Frust haben, die bellen auch viel und die jammern super viel. Und das ist für mich total normal und voll okay. Und da dürfen sich Hunde eben verhalten, wie sie sind. Und die dürfen frustriert sein, die dürfen aufgeregt sein, die dürfen pöbeln. Ne? Das ist alles da erlaubt. Und das ist auch, finde ich, für die Menschen mal ganz cool, so wie so ein Safe Space, weil niemand sagt, hier, warum pöbelt der oder warum ist der so laut? Oder, ja. Na, das ist immer echt schön.
Ja, aber also ich stelle es mir halt auch schon auch schwierig vor, weil du musst ja auch immer die Menschen mit abholen, weil für die ist es ja ganz oft, wenn es da mal ein bisschen hoch hergeht und Aggressionsverhalten da rein spielt, sehr, sehr schwer, das auszuhalten.
Total. Ja. Ich glaube, da mache ich das zum Beispiel auch immer so, dass wenn ich jetzt weiß, es gibt ein bestimmtes Potenzial, ich spreche das immer vorher an und spreche auch vorab, wie regeln wir das denn dann, wenn es zu einem Getümmel kommt. Hunde, die potenziell verletzen würden oder könnten oder ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, bekommen bei mir immer lieber einen Maulkorb drauf und eine Schleppleine dran, einfach nur, damit man auf der sicheren Seite ist. Und ich gucke natürlich auch auf die Größenverhältnisse. Ne? Also bringt ja nichts, wenn ich einen kleinen pöbelnden Terrier habe und da gibt es einen Hund, der das vielleicht gut regeln kann. Der Hund wiegt aber irgendwie 20, 30 Kilo mehr und wird den vielleicht verletzen, nur anhand des Größenunterschiedes. Ne? Also es geht natürlich trotzdem, wenn der Hund das kann, keine Sorge. Aber ich persönlich bereite die Menschen einfach darauf vor und sei das im Einzeltraining vorab oder dann eben in der Gruppe selber. Aber ich finde das immer super spannend, weil die meisten Menschen auch sagen, wow, das ist das erste Mal, dass ich zugucken konnte und ich musste gar nicht regeln. Ich musste gar nicht weg. Ich habe nicht den bösen Blick bekommen, sondern es ist okay, dass mein Hund so ist, wie er ist hier in dem Rahmen. Und es ist okay, wenn mein Hund vielleicht zu doll ist, mal vielleicht zu aufgeregt ist. was auch immer das sein soll. So. Und das finde ich immer ganz schön, dass die Hunde, und ich glaube, darüber entspannen sich auch die Menschen, wenn die sehen, ey, es ist okay, dass mein Hund so ist, wie er ist.
Sie haben ja sonst auch einfach gar keine Möglichkeit, das mal so zuzulassen. Ne? Also wenn man jetzt nicht gerade mehr Hundebesitzer ist, das machst du ja nicht mit random Hunden draußen, dass du sagst, na, lass mal. Läuft schon.
Das also, ist einfach mal voll der wichtige Punkt, weil voll viele ja auch dann denken, oh, muss ich jetzt meinem Hund Kontakte ermöglichen? Muss ich den draußen auch auf fremde Hunde treffen lassen? Regeln die das auch unter sich? Und ich glaube, das ist auch was, was für viele auch wieder so eine Entlastung ist. Nee, dein Hund muss nicht mit vielen fremden Hunden in Kontakt. Ne, viel wertvoller ist es, wenn es sinnvolle Hundekontakte sind, wo sie was lernen können oder wo vielleicht mal nicht drauf eingegangen wird. Also ich habe selber ja eine junge Australian Shepherd-Hündin und die schleimt gerne bei anderen Hunden und der tut es am besten, wenn andere Hunde sie so ein bisschen links liegen lassen und sich erstmal beruhigen lassen. Ne? Und einen gewissen Lernrahmen kann man draußen gar nicht schaffen, genau wie du meintest bei fremden Hunden. Da weiß man ja auch gar nicht, wie sind die überhaupt drauf? Ne? Und dann ist es schon irgendwie auch schön, das in so einem geschützten Rahmen machen zu können.
Genau, und wie sind die drauf? Wie ist der Mensch dahinter drauf? Na, das heißt, die Unsicherheit hast du ja auch noch. Kann der das regeln, falls er eingreifen muss? Das sind ja alles so Unbekannte. Deswegen mein Reden, man braucht keinen riesen Freundeskreis für seinen Hund, sondern so ein paar gute, qualitativ gute Kontakte reichen völlig aus.
Ja.
So, lass uns dann direkt mal auf deine Maulkorbberatung gehen. Da sind wir immer sehr froh, wenn wir jemanden haben, der das macht, weil wir bieten es nicht an, brauchen es aber dringend. Das heißt, du darfst dich auf ein paar Kunden von uns einstellen. Das heißt, du hast 90 Modelle vorrätig, roundabout. Und erzähl mal so ein bisschen, was wichtig ist beim Maulkorb. Und wie so eine Beratung machen wollen.
Also es ist auf jeden Fall so, dass es in den meisten Tierbedarfsläden keine passenden Maulkörbe gibt. Die sind dann meistens so, dass der Hund damit nicht hecheln kann, nicht gähnen kann, nicht trinken kann. Oft haben die auch sehr viele Riemen, weil der Korb sonst gar nicht halten würde und den Hund dann von allen Seiten, sag ich mal, einschränkt. Und der beste Maulkorb ist in der Regel ein Maulkorb aus Metall, ein Metallkorb, der individuell angepasst wird. Der sieht für die meisten Menschen immer nicht so schön aus, weil es einfach Metall ist. Heutzutage kann man die auch beschichten lassen, bunte Riemen dran machen lassen. Aber ich finde immer, es kommt immer darauf an, was ist einem wichtiger, dass der Korb dem Hund gut passt und sichert oder dass der Korb halt gut aussieht. Na, da wäre auch immer die Frage, was sieht denn gut aus? Für mich sieht ein gut passender Korb einfach gut aus, von daher. Ja. Ich finde es halt total toll, dass man da heutzutage so eine Auswahl hat. Also mein Rüde damals, da habe ich nach Maulkörben gesucht, da gab es einen Maulkorb-Shop im Internet. Das war's. Es gab nicht mehr. Und dann habe ich da selber mir so ein Paket zuschicken lassen, was passen könnte anhand von Maßen und stand dann da und war so, ja, und wie beurteile ich jetzt, ob das passt? Also das konnte ich ja gar nicht damals, ne? Dann habe ich mich für ein Modell entschieden, was damals noch aus Plastik war. Das hat für meinen Hund auch ausgereicht. Im Nachhinein weiß ich aber auch, der war nicht tief genug. Wenn das aber niemand weiß und die Trainer, wo ich damals war, wussten halt auch nicht, wie sitzt denn ein richtiger Maulkorb? Wie viel Platz braucht ein Hund zum Hecheln? Du, das gab es damals einfach noch nicht so. Und da bin ich inzwischen ganz froh, dass es so viel liebt, also so viel Auswahl, so viele Hersteller und man da echt individuell gucken kann. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der einen Maulkorb benötigt oder ich brauche den für den Urlaub für meinen Hund, das ist ja heutzutage auch sehr oft einfach, weil der Hund überall mit hinkommt, dass man für die Gondel oder sowas einen braucht, ist eben wichtig, dass der Korb nicht in die Augen rutscht, nicht irgendwie gegen die Nase drückt, dass der Hund genug Platz hat zum Hecheln. Also manche sagen, ja, die Schnauze muss gerade reinpassen. Ich sage, nee. Wenn man so einen Vergleich braucht, sagt man meistens in etwa so, als ob der Hund einen Ball im Maul hält. So tief sollte in etwa ein Korb sein. Das ist aber super individuell, weil es kommt ja auf den Hund an. Also Hunderassen, manche so Bollerköpfe, nenne ich sie jetzt mal, hecheln eher in die Breite. Aber das ist super individuell. Da gibt es gar nicht so den Korb, der auf jeden Kopf passt. Und in meiner Beratung ist es so, dass ich, ich habe schon zwar länger eine Maulkorbberatung, aber ich habe noch nicht selber die Körbe verkauft und habe irgendwann gemerkt, dass mich das so ein bisschen stresst, dass ich immer sagen kann, der Korb passt, aber das müsstest du ändern und da kannst du es bestellen. Ja, und hinzu, dass ich das jetzt alles selber anpasse. Und genau, ich habe viele Modelle da. Da gucken wir dann immer erstmal, welcher Korb überhaupt passt. Viele denken auch immer, ich muss den Hund anfassen für die Maulkorbberatung. Nee, muss ich nicht. Hauptsache ist, dass der Mensch seinen Hund anfassen kann und dann besprechen wir, was angepasst werden muss. Nasenpolster, Nackenriemen, braucht der Korb einen Stirn- oder einen Halsriemen? Worauf sollte man achten? Und genau, dann gucken wir individuell, was passt. Der Mensch kann sich vielleicht noch Farben aussuchen und geht mit einem Maulkorb nach Hause, der passt und auch sicher ist. Genau.
Maulkorb ist ja, wie du gerade schon sagtest, auch immer noch so ein bisschen ein Thema für viele HalterInnen. Die haben einfach arge Vorurteile. Also ich muss manchmal 2 Einzelstunden darauf nur damit verbringen, das Thema Maulkorb den näher zu bringen, weil da immer noch so eine Anti-Haltung ist. Kannst du mal so aus deinem Erfahrungsschatz Vorteile eines Maulkorbs darstellen?
Also da offensichtlich ist, ein Hund kann damit nicht beißen. Gleichzeitig ist es aber auch oft ganz, ganz cool, weil der Hund dann weniger vom Boden fressen kann. Man kann zum Beispiel auch noch vorne so einen Giftköderschutz reinklipsen. Das heißt, es kann den Menschen einfach in vielen Punkten einfach wahnsinnig entspannen. Also das heißt, für mich selber ist es so, ich weiß, man kann niemanden beißen, selbst wenn plötzlich der Hund um die Ecke gerannt kommt, das Kind um die Ecke gerannt kommt. Man kann ja auch nicht immer alles vorab sehen. Und ich glaube, jeder von uns weiß auch, wie es ist, wenn man im Wald steht und da kommt, der tut nichts an, der von hinten in einen reinbrettert und man selber vielleicht den Hund hat, der keine Hunde mag, dann ist man da auch immer auf der sicheren Seite. Das heißt, ein Maulkorb schützt vor Bissen. Ein Maulkorb kann helfen, dass der Hund nichts vom Boden frisst. Es kann auch helfen, wenn der Hund eine Verletzung hat und zum Beispiel diesen Plastikkragen nicht gerne trägt, dass man den Maulkorb mit Giftköderschutz aufsetzt und der Hund kann dann zum Beispiel trotzdem nicht an eine Wunde oder an eine Naht. Aber das natürlich immer unter Beaufsichtigung. Das ist ganz wichtig. Man kann den Hund damit dann nicht alleine lassen. Das ist natürlich zu gefährlich mit einer Verletzung. Genau. Ansonsten hilft ein Maulkorb einfach wahnsinnig auch für die Außenwirkung. Also ich glaube, dass wenn dein Hund Maulkorb trägt, von außen die Leute tun auch sagen, oh, vielleicht überlege ich, ob ich meinen Tutnix da reinlaufen lasse oder bin vielleicht ein bisschen rücksichtsvoller. Und das heißt, ein Maulkorb ist natürlich auch oft Pflicht, Bus, Bahn. In Wien ist es so, dass der Hund nur freilaufen darf, wenn er einen Maulkorb trägt, was ich an sich ja eine sehr, sehr coole Regelung finde. Also diese ganzen Vorurteile gegenüber Maulkörben sind ja eigentlich total schade, weil ein Hund, der einen Maulkorb trägt, kann ja eben nicht beißen. Das heißt, ein Hund, der einen Korb trägt, ist viel ungefährlicher, was das Beißen angeht, als ein Hund ohne Maulkorb. Ja, genau, deswegen, ich finde Maulkörbe immer super. Und ja, es gibt super viele Vorteile und ich versuche die Menschen immer so zu stärken, dass egal was man macht, das ist ja sowieso immer falsch von außen. Also die Leute, die von außen so Kommentare abgeben wie der böse Hund, also ich bin damals mit meinem Rüden, da bin ich einfach nur durch den Park gelaufen und mein Hund hat entspannt auf der Wiese geschnuppert und jemand ist an mir vorbeigelaufen und hat auf mich gezeigt, gesagt, Tierquäler, nur weil er einen Maulkorb getragen hat. Ne? Also es ist natürlich, in den letzten Jahren sind alle offener geworden, finde ich schon. Gerade weil der Hund heutzutage viel mitkommt und man dann gegebenenfalls mal einen Maulkorb braucht. Aber ich persönlich würde immer versuchen, die Menschen zu stärken und sagen, hey, du darfst deinem Hund einen Maulkorb aufsetzen. Und wenn die Leute darüber reden, dann ist es ja auch in dem Sinne was die machen. Du hast keinen Einfluss darauf, was Menschen über dich reden. Und du führst den Hund am Halsband, dann ist es auch falsch, weil der braucht ein Geschirr. Du führst deinen Hund an der Schleppleine, dann ist das zu viel Leine. Oder an der Flexileine, die ist ja dann auch verschrien. So. Also es ist ja irgendwie, egal wie man es macht, es ist immer falsch. Und ich persönlich versuche, die Menschen immer so aufzubauen, dass man eine Lösung findet, die für die Menschen okay ist. Sei es, dass man vielleicht, wenn jemand fragt, sagt, der trägt ihn wegen Giftködern. Kann man ja auch sagen, dass er dann auch erstmal egal, warum der Hund einen Maulkorb trägt, wenn das den Menschen entlastet. Aber im Zweifelsfall würde ich immer versuchen, wenn der Hund wirklich einen Maulkorb benötigt, weil er gegebenenfalls beißen würde, dass es ja auch einfach eine Verantwortung ist, die man hat. Und dass es dann auch einfach Pflicht ist, dafür einen Maulkorb aufzusetzen. Genau.
Also wir lassen unsere Hunde immer mal mit Maulkorb laufen, einfach damit wir halt diese Akzeptanz schaffen. Und mir ist es auch immer so wichtig, dass die Menschen verstehen, dass es für sie einfach eine Entlastung auch ist. Nicht? Also sie können einfach mal ausatmen und sind nicht immer so komplett auf Spannung. Zum Beispiel, ich habe ja auch eine Border Collie Hündin. Du weißt, dass Hütehunde sind manchmal sehr schnell im Denken, manchmal auch schneller als wir. Dementsprechend entspannt mich das zum Beispiel im Erstkontakt, wenn ich so gar nicht weiß, wen ich jetzt gegenüber habe. Ja, wenn ich den Hund noch nicht kenne, den Menschen noch nicht kenne, entspannt mich das einfach, wenn sie einen Maulkorb drauf hat, weil ich weiß, die ist eigentlich gut im Sanktionieren eigentlich nie drüber, weil weiß ich denn, wie der andere Hund ist. Ne? Also dementsprechend kriegt sie einfach einen Maulkorb drauf und ich bin wesentlich entspannter, bin dann handlungsfähiger, weil ich einfach mehr Zeit habe.
Ja.
Das ist halt auch wichtig zu verstehen.
Und das finde ich auch für wichtig, den Punkt, den du jetzt nennst, mit der, dass man selber entspannter sein kann, weil das überträgt sich ja auch auf den Hund. Bringt ja nichts, wenn ich keinen Korb aufsetze, dafür aber sehr angespannt durch die Gegend laufen muss, weil man so einen Scanblick haben muss, ne, hier gerade mit Hütehunden, die dann auch noch sehr schnell unsere Stimmung merken und merken, oh, du bist angespannt, oh, ich gucke schon mal durch die Gegend, was könnte denn jetzt gleich kommen? Ne, das ist ja dann auch super, super belastend für den Alltag. Ne, deswegen ist das echt toll. Und ich finde, Maulkörbe sind auch so schlecht im Ruf, weil damit ja auch wieder dieses, der Hund ist aggressiv, der Hund ist böse oder so assoziiert wird. Ja. Und ich sage immer, ein gut sitzender Maulkorb ist viel weniger teuer, als man denkt. Ist wirklich eine gute Investition, das entlastet und ist einfach ein super gutes Werkzeug, wie eben auch, weiß ich nicht, andere Werkzeuge im Hundetraining, die man so haben kann für wie so ein Halti oder Geschirr, Schleppleine, das sind ja alles Werkzeuge, die hilfreich sein können und nicht pauschal schlecht oder böse. Ja.
Ich denke immer, wenn jeder Hund das einfach schon vorab ja einfach mal gelernt hat, einen Maulkorb drauf zu haben und damit auch nicht gestresst ist, dann ja, dann hat man halt, falls man wirklich mal auch in eine Situation kommt, wo man den unbedingt braucht, nicht den Stress, dass der Hund jetzt gerade mit Stress hat. Na, deswegen ist mein Rat auch immer, bringt's den von Anfang an einfach bei, dann seid ihr auch stressfreier mit der ganzen Sache. Und ja, letztlich ist es für den Hund, als ob er eine Brille auf hat. Ne? Also ich,
genau, voll. Und also ich mache, gut, dass du das gerade nochmal sagst, ich mache das auch immer mit meinen jungen Gruppen, dass sie mindestens eine Stunde zum Thema Maulkorb haben. Einfach nur, dass sie einmal schon mal sehen, wie sollte so ein Maulkorb sitzen. Sie dürfen damit auch in den Kontakt. Und dann merken auch ganz viele Menschen, ja, erstmal sagt mein Hund, ich kann damit irgendwie den Kopf nicht heben. Und dann können die trotzdem in den Kontakt gehen und sind ganz normal wie vorher auch. Und es entlastet auch ganz viele. Hey, so schlimm ist es ja gar nicht. Ne? Das heißt, ich finde es oft auch einfach schön, wenn die das früh kennenlernen, wie du meintest, dass sie das schon mal aufgesetzt bekommen, dass der Mensch sich schon mal darin übt, wie sehr sich dann einen Maulkorb auf. Das ist immer total spannend, weil es ja auch ganz süß ist, wenn die jungen Hunde, und dann habe ich da bei sich so einen kleinen Pudel mit einem Maulkorb. Ja, das ist schon echt auch cool. Und meine Menschen sind da auch immer, also meine Teams sind da echt immer ganz toll offen. Und selbst die, die so ein bisschen unsicher sind, weil man ja so viel Negatives hört, sind dann sehr schnell begeistert und sagen, boah, es geht ja ganz gut. Und es ist ja wirklich praktisch. Und ja, ich finde da echt das ganz toll, wenn man das schon mit einbinden kann und die das einfach kennenlernen.
Lisa, kommen wir nochmal auf deinen ersten Hund Loki zu sprechen. Er hat deinen Weg ja komplett verändert. Was hat er dir mitgegeben, so als Hund, als Lehrer und als Begleiter?
Ja, auf jeden Fall genau hinzuschauen. Also, dass das, was man von außen sieht, nicht immer das von innen ist. Also, der war zum Beispiel, weil er an der Leine gepüppelt hat, natürlich oft laut und in dem Sinne auch auffällig, aber innen drin war der eigentlich vom Typ her sehr sensibel und gar nicht so extrovertiert, wie er dann vielleicht gewirkt hat durch das Lautsein. Und das ist etwas, was ich finde, ich auch super wertvoll ist, dass man weniger auf das problematische Verhalten guckt im Sinne von, wow, wie schlimm ist das? Und das irgendwie bewertet hinzu, wo kommt das denn eigentlich her? Und warum bist du so, wie du bist? Also, dass man eher auf die Persönlichkeit schaut und da guckt, was für Anteile hat denn der und wovon kommt was, als dass man den wegen bestimmten Anteilen verurteilt. Und was für mich echt wirklich wichtig war, war zu merken, wie viel Bewertung von außen auch kommt, wenn man einen Hund hat, der zum Beispiel eine Leine pöbelt oder der einen gebissen hat. Weil viele dann auch meinten, wie kannst du den denn behalten, nachdem er dich gebissen hat? Der muss doch irgendwie abgegeben werden. Und für mich war irgendwie total klar, nee, ich mag meinen Hund so, wie er ist. Und dazu gehört eben, dass es nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, finde ich. Und das hat, glaube ich, jeder mit seinem Hund Konflikte. Das muss gar nicht mit Zähnen sein. Es kann auch sein, dass ich meinem Hund was beibringen will und ich das Gefühl habe, er versteht es einfach nicht. Oder dass ich das x-te Mal meinem Hund irgendwie sage, nee, ich möchte nicht, dass du die Bananenschale draußen frisst. Ne? Jeder Labbybehalter kann da relaten, glaube ich, was solche Themen angeht. Ne? Und ich glaube, jeder hat mit seinem Hund so Reibungspunkte. Und man kann das negativ sehen und sagen, oh mein Gott, irgendwie hier, ich habe hier einen Konflikt mit meinem Hund, aber ich persönlich finde es eher total spannend. Warum reizt mich denn jetzt ein bestimmtes Verhalten bei meinem Hund? Oder warum sucht mein Hund immer wieder diesen Konflikt auf? Also weniger zu gucken, oh Gott, was ist das hier für ein Verhalten, sondern eher so, wo kommt das her? Darf mein Hund so sein, wie er ist? Also bei meinem Hund war es zum Beispiel so, dass ich den situativ aus dem Pöbeln rausbekommen habe und der auch in vielen Situationen brav gelaufen ist. Ich wusste aber jetzt durch 10 pöbelnde Hunde zu laufen, das wird immer eine Herausforderung bleiben. Ne? Also ich finde, das ist eher wichtig, dass man seinen Hund einfach akzeptieren lernt, wie er ist. Das heißt nicht, dass man alles an Verhalten akzeptieren muss und nichts verändern kann, aber dass man seinen Hund irgendwie auch wertschätzt für die Persönlichkeit, die er hat, mit allen Anteilen. Und das heißt trotzdem, dass man genervt sein darf von seinem Hund und dass man mal sagen darf, boah, dass du ziehst wie Bolle nervt oder dass du, keine Ahnung, ich dich im Wald anleiden musst, weil du sonst jagen gehst oder so. Ne? Das finde ich total legitim, dass das stressig ist für einen selber. Aber ja, dass man irgendwie guckt, was habe ich hier für einen Hund? Und bei Loki war das zum Beispiel auch einfach, dass der in vielen Situationen so gelassen war. Also ich konnte mit dem stundenlang Zug fahren zu Freunden, als ich noch kein Auto hatte. Ich bin mit dem mit Mitfahrgelegenheiten mitgefahren. Ich bin mit dem durch sämtliche Großstädte gelaufen. Der war mit vielen Punkten so gelassen und hat irgendwie auch so gefallen wollen, dass für mich irgendwie schon immer klar war, ja, der beißt situativ und ich weiß für immer, in den Punkten muss ich eine gewisse Vorsicht haben, aber ich habe auch andere Themen mit dem so toll bearbeitet, wo ich das niemals gedacht hätte. Und das finde ich ist immer so der, es ist am Ende immer die Arbeit wert mit seinem Hund, finde ich. Also egal, wie lange das dauert und wenn man, weiß ich nicht, sich bei Trainern irgendwie nicht wohlfühlt oder zwischendurch keine Motivation hat zu trainieren und sagt, ich gehe mal ins Management für ein paar Monate. Ich finde, es lohnt sich am Ende immer. Weil irgendwie, ich weiß nicht, Hunde sind so tolle Persönlichkeiten und Menschen natürlich auch. Und dann ist es doch irgendwie auch toll, wenn man zusammenfindet. auf einen gemeinsamen Weg.
Auf jeden Fall. Nicht? Also das ist mir auch in unserem Training immer wichtig, dass solange der Mensch noch daran arbeiten möchte und trainieren möchte, bin ich dabei. Nicht? Also ich bin erst raus, wenn der Mensch sagt, okay, ich hier ist ein Cut. Aber wie du sagst, nicht? Also es ist auch völlig mal in Ordnung zu sagen, okay, hier ist jetzt mal kurz ein Break und ich nehme mich mit zurück, gehe nur ins Management und danach warte ich wieder. Ne? Also das ist ja auch in Ordnung. Aber manchmal, wenn es ganz arg kommt, ist es auch völlig in Ordnung, den Hund mal irgendwo unterzustellen in der Pension oder so und mal Abstand zu gewinnen. Ne? Also je nachdem, wie das Verhalten gerade war. Ne?
Weil ich glaube, das ist so ein Punkt, der auch viele belastet. Wieder dieses, Menschen denken immer, sie müssen das jetzt sofort klären. Ne? Mhm. Aber das ist wieder dieses, bringt ja nichts, wenn du noch nicht handlungsfähig bist oder der Rahmen noch nicht stimmt oder dein Hund das noch nicht annehmen kann. Versuch da dann natürlich auch immer so ein Bewusstsein zu schaffen, hey, du hast Zeit. Ne? Dein Hund pöbelt seit x Jahren oder kann schon seit 5 Jahren nicht alleine bleiben. Nimm dir Zeit, du hast es bis hierhin auch geschafft. Ne? Und gerade was du meintest mit dem, dass man den Hund auch mal zum Beispiel für einen Zeitraum unterbringt, finde ich so wertvoll für einen auch selbst. Weil irgendwie ist heutzutage der Fokus so sehr darauf, dass du als Mensch mit deinem Hund eine Einheit bist. Also bist du natürlich, aber natürlich bist du auch ein Mensch, der Bedürfnisse hat und mal nicht kann, am Rande der Erschöpfung ist. Und ich finde, es ist total wichtig, auch auf sich selbst zu achten. Also die Bedürfnisse des Hundes ja, aber auch die eigenen sind wichtig.
Auf jeden Fall. Und ganz oft steckt ja auch ganz viel Enttäuschung und Wut da drin, wenn, weiß ich, nehmen wir mal jetzt mal, der Hund hat einen anderen Menschen gebissen, ja, dann ist man mit sich ja auch erstmal beschäftigt. Ja? Also da ist ja eine gewisse Enttäuschung, eine Wut auf sich vielleicht auch, dass man es nicht kommen sehen oder nicht verhindern konnte oder sonstiges. Das muss ja auch erstmal bearbeitet werden, bevor man wieder mit dem Hund arbeitet.
Ja.
Und da finde ich es völlig in Ordnung zu sagen, okay, der geht jetzt mal 2-3 Wochen woanders hin und dann atme ich erstmal durch und dann starten wir neu. Und das macht sonst keinen Sinn. Also wenn man immer mit so einer Grundwut ins Training geht, weil man sich oder den Hund halt irgendwie vorwirft, das nicht hinzukriegen.
Ja, und da steckt dann auch immer dieses, du musst das doch hinbekommen, auch wieder hinter. Also ja, wir machen leider Fehler. Und bei einem Hund, der 42 gute Argumente hat, kann es leider passieren, dass ein Hund beißt. Und natürlich soll das nicht passieren, dass ein Hund hier Menschen beißt oder Hunde beißt oder was auch immer beißt. Aber das passiert leider. Und ich finde es viel wichtiger, nicht das so, sag ich mal, in so eine Tabu-Ecke zu schieben, sondern ja, es passiert. Aber es kommt ja darauf an, wie gehe ich dann damit danach auch um. Mhm. Und ne, wie du meinst, total viele Gefühle wie Wut und so, das finde ich vollkommen legitim und die dürfen erstmal da sein. Und es ist wichtiger, dann im Anschluss zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt aus der Situation raus in die Zukunft, als da so hängen zu bleiben. Ne? Und dann greift ja wieder Maulkorb oder Management. Ne? Und das finde ich total wichtig, weil Fehler passieren. Ob mein Hund halt mal jagen geht oder ob mein Hund pöbelt oder jemand beißt, das passiert leider. Aber ich finde, es kommt immer darauf an, wie verhalte ich mich dann danach und wie verändere ich was oder was. Wie geht's weiter? Genau.
Ja, genau. Und wichtig ist auch immer, man kann nur sich und seinen Hund verändern. Das Umfeld erstmal nicht. Ja, genau. Also, das ist ja, also, die Schuld außen zu suchen, ist da immer recht müßig.
Ja, total. Das passiert ja auch schnell. Aber ich versuche dann auch immer zu sagen, hey, konzentrier dich auf dich selber. Du wirst immer Menschen haben, die tut nichts haben, in dich reinbrettern. Na, du kannst von Leuten nicht verlangen, dass sie jetzt sofort ihren Hund einsammeln, wenn sie es nicht können. Also natürlich ist ein anderes Thema, na, aber ich kann auch nicht irgendwie dem Kind böse sein, das um die Ecke gerannt kommt und mein Hund springt nach vorne und sagt, hier wird nicht gerannt. So, das ist meine Verantwortung. Ne? Also vielleicht kann man da nochmal abgrenzen, für mich und meinen Hund kann ich Verantwortung übernehmen. Und ich kann vorausschauen, versuchen zu handeln und Rücksicht nehmen, aber ich kann nicht die anderen verändern. Aber genau, dafür mein Hund und mich.
Was wünschst du dir für die Hundeszene in Deutschland? Also gibt es irgendwas, was du gern verändern möchtest, wenn du das jetzt könntest? Also was wäre da so dein Ansatz?
Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir offener miteinander umgehen, dass wir eine höhere Toleranz für verschiedene Methoden haben. Also egal, in welche Richtung ich trainieren möchte. Ich finde, man sollte alles in einem gewissen Rahmen akzeptieren dürfen, was nicht in Richtung von dem Tierschutzgesetz geht. Ich weiß, dass da sehr starke Kontroversen sind, aber mir ist das total wichtig, dass man vielfältig arbeitet. Weil das habe ich ja mit der Hündin meiner Eltern selber erlebt, da Der musste ich nie sagen, lass das mal, weil sie hat gar nicht überlegt, irgendwie eine Grenze zu überschreiten. Also für die war total klar, ich springe nicht einfach irgendwie aus dem Auto, ich gehe nicht einfach durch die Tür, nehme draußen nichts Fressbares auf, weil das Interesse war zu gering. Ne? Und dann, also für die war es auch total klar, dass sie nicht jagen geht, das hat die gar nicht probiert. Und für mich ist zum Beispiel dann total wichtig zu sagen, Hunde sind so vielfältig, so wie wir Menschen auch. Es gibt nicht den einen Weg und dass man eben toleriert, dass es verschiedene Wege gibt, die ein Ziel führen. Oder auch nicht nur, also es gibt verschiedene Wege. Also, dass man tolerant gegenüber Meinungen wird. Und wenn man mich jetzt generell noch zur Hundeszene fragen würde, würde ich mir wahnsinnig wünschen, wenn Menschen sich Gedanken machen, welcher Hund zu ihnen passt. Also, dass sie schon vorab, bevor sie einen Hund aufnehmen, gucken, welcher Hund passt zu mir. Was für einen Alltag habe ich? Was für eine Persönlichkeit braucht der Hund? Und dass man dann vielleicht weniger darauf guckt, was ist gerade im Trend? Sei es jetzt eine Trendrasse, wie, ich weiß nicht, was gedudelt ist oder der klassische silberne Labrador oder irgendeine Arbeitsrasse, weil die gerade im Trend ist. Oder eben, dass man auch im Auslandstierschutz genau hinschaut, was für ein Hund passt zu mir und vielleicht dann guckt, ist es sinnvoll, den Hund im Internet auszusuchen oder gucke ich, dass ich nach einem Verein suche, der mit Pflegestellen in Deutschland arbeitet, wo man den Hund vorher kennenlernen kann. Genau, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Also vielleicht so ein bisschen einen realistischeren Umgang mit Mensch und Hund und vielleicht, dass man einfach offener wird gegenüber verschiedenen Meinungen. Genau.
Ja. So, wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich? Also, was ist so das beste Einfalltor, um mit dir in Kontakt zu treten?
Ich rate immer, dass man mich per Mail kontaktiert oder per WhatsApp. Telefonisch bin ich dann nicht immer so leicht zu erreichen, weil man ja im Training ist und ich habe mein Handy auch fast immer auf lautlos. Aber generell, ich bin total offen, selbst wenn ich nicht immer sofort antworte, ich melde mich immer zurück. Genau, man darf mir einfach eine WhatsApp schreiben. Ich bin da ganz offen. Man kann mir einfach schreiben. Ich verurteile gar nicht, ob was auch immer der Hund für ein Verhalten zeigt. Ich freue mich immer, wenn man offen ist. Manche Menschen trauen sich erst im weiteren Gespräch Dinge zu erzählen, was finde ich normal ist, aber ich verurteile nicht. Mein Hund hat selber mal gebissen, mein Verstorbener. Und ich weiß auch, wie das ist, wenn man sich damit total schlecht fühlt. Also ich bin einfach total offen. Man darf sich per Mail melden. Und wenn man einen Einblick bekommen möchte, kann man bei mir immer bei Insta gucken. Nur Nachrichten gehen da oft schnell mal unter, weil das einfach so unübersichtlich ist. Ja. Genau. Und bei mir startet Training immer mit einem Erstgespräch. Wer also Interesse hat, meldet sich bei mir und wir vereinbaren ein Erstgespräch, wo wir uns kennenlernen. Und das ist nicht nur ein Gespräch, was manche vermuten, sondern wir besprechen wirklich schon auch wirklich Dinge für den Alltag.
Also die ersten Management-Sachen wahrscheinlich.
Genau,
ja. Ja. Und wie es bei dir dann weitergehen kann.
Genau.
Vermute ich.
Ja, genau, richtig, auf jeden Fall. Also ich zeige immer Trainingswege auf. Also ich habe ja auch Menschen, wie du gerade meintest, die haben gar nicht unbedingt so ein riesiges Problemverhalten beim Hund, aber möchten ihren Hund besser einschätzen lernen oder möchten selbstsicherer werden. Dann kann es ja auch sinnvoll sein, dass man zunächst ein paar Einzelstunden nimmt, aber dann zum Beispiel in Social Walks oder in die Sozialkontaktstunde geht und da daran teilnimmt oder an anderen Angeboten. Also ich biete auch Angebote an, wo der Hund und der Mensch noch einmal näher zusammenwachsen können. Also Kurse zur Kommunikation zwischen Mensch und Hund, zum körpersprachlichen Arbeiten. Und es kann ja alle so ineinander greifen. Deswegen ist mein Angebot so vielfältig, weil man meistens an verschiedenen Stellen ansetzen kann. Und das besprechen wir dann auch individuell im Gespräch, was dann halt sinnvoll sein kann. Genau. Und was der Mensch auch möchte.
Das heißt, für die HörerInnen, ihr habt gehört, auch bei Lisanne, WhatsApp, E-Mail. Das ist eigentlich bei den meisten HundetrainerInnen so, weil wir halt wir sind im Gespräch mit anderen gerade. Da ist Telefonieren immer schwierig.
Ja, genau.
So, jetzt sind wir schon eine ganze Weile dran. Das heißt, wir kommen so langsam zum Ende. Heißt, jetzt steht die schnelle Fragen, schnelle Antwortenrunde an. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und du haust einfach raus, was dir in den Kopf kommt.
Okay.
Und ich kommentiere das in der Regel nicht.
Okay.
Gut, dein Lieblingshundebuch oder Lieblingshundefilm?
Oh, das ist jetzt echt schwierig, weil ich ja nur, also ich lese eher Fachliteratur. Ich gucke so Serien und Filme über Hunde in dem Kontext eher selten. Wenn ich jetzt ein Buch raushauen müsste, ich finde das Buch Hund und Persönlichkeit von Marie Nitschner ganz, ganz cool. Das ist zwar Fachliteratur, aber es macht echt viel Spaß zu lesen. Wenn man mehr über Persönlichkeit erfahren möchte, das gefällt mir richtig gut. Genau, wenn ich das so einmal kurz beantworten sollte.
Nenne einen Gegenstand, den du, wenn du mit deinen Hunden unterwegs bist, immer dabei hast.
Also mein Hund trägt eigentlich immer ein Halsband und ich habe meistens eine Leine dabei und fast immer auch einen Kotbeutel. Genau.
Ein Wort, das dich mit deinen Hunden am besten beschreibt.
Ich bin offen, würde ich sagen, mit denen. Offen in Bezug auf, wie sie gerade drauf sind, fange sie auf, Kann albern mit denen werden, ja.
Gibt es eine Lieblingshunderasse?
Ich mag den Aussie, ehrlich gesagt, wirklich.
Was war der ungewöhnlichste Wunsch eines Kunden, einer Kundin, der dir jemals gestellt wurde?
Eine Person hat sich einmal gewünscht, weil sie sich, glaube ich, ein Bein gebrochen hat, dass ich ihren Hund innerhalb von 12 Wochen so trainiere, dass er überall an locker alleine laufen kann. Das fand ich spannend, weil sie wollte sich mit mir treffen und genau, ich sollte dann den Hund trainieren.
Das hat wahrscheinlich gut geklappt. Also nicht bei dir an locker alleine.
Ich muss gestehen, dass wir da nicht zusammengekommen sind, weil die Person dachte, dass es reicht, dass man 2 Wochen mit dem Hund als fremde Person trainiert und dass sie das dann schafft. Deswegen sind wir da gar nicht zusammen ins Training gekommen.
Genau, aber das können wir hier kurz doch nochmal aufdröseln. Ja, also Erziehung, Gehorsam ist personengebunden. Also nur weil wir es dann schaffen, heißt das noch lange nicht, dass eine andere Person das dann genauso abrufen kann.
Voll. Also ich habe ganz tolle Kolleginnen, die haben zum Beispiel so Bootcamps, wo der Hund schon auch von, ich nenne es mal, fremden Personen trainiert wird. Dabei wird aber auch der Mensch geschult, wie er mit seinem Hund umzugehen hat. Ne? Das heißt, natürlich kann es situativ sinnvoll sein, den Hund mal outzusourcen. Aber ich persönlich bin da ganz bei dir. Das ist, ich meine, ich habe auf meine Mama meistens auch besser gehört, auf meinen Papa.
Ja, wir kennen in der Schule alle die Lehrer, wo wir sofort ruhig waren und gehört haben. Und ja, die Lehrer, die es halt so, wo es immer laut war und chaotisch war und keiner gehört hat. Ne? Also es hat was einfach mit der Person zu tun. Und ich gebe dir recht, ein Bootcamp kann sinnvoll sein, aber der Mensch muss halt auch geschult werden. Ne? Sonst habt ihr einfach nichts davon, weil dann arbeitet sich das sofort wieder ab.
Ja.
Genau. Welches Abenteuer, das kann ein Ort oder eine Aktivität sein, möchtest du mit deinen Hunden mal erleben?
Ich möchte am liebsten irgendwann mal eine Alpenüberquerung machen mit Pixie. Also davon träume ich immer so ein bisschen. Wow. Das finde ich ziemlich cool. Das habe ich bei Kolleginnen schon gesehen und ja, es hat so ein bisschen mein Feuer geweckt. Ansonsten reise ich aber auch einfach gerne durch Europa mit meinem Bulli und Hund und erlebe da einfach Abenteuer. Guck mal die Natur an, ja.
Lieblingsplatz mit deinem Hund?
Ich glaube, ich bin am liebsten im Wald. Also in irgendeinem Wald, wo weite, breite Wege, wenig Menschen, wenig andere Hunde und einfach gehen. Entspanntes Gehen, ja.
Hast du einen Lieblingsmythos aus der Hundeszene? Also es muss kein positiver sein, es kann auch dein Lieblingshassmythos sein.
Ich glaube, einer der krassesten Mythen ist, dass ein Hund, der an der Leine pöbelt, generell nicht sozialverträglich ist und generell keine Hunde mag. Weil Leinenpöbeln kann ja von, ich möchte unbedingt hin und spielen, aber darf nicht, weil ich an der Leine bin, wirklich bis hin zu, ich möchte mein Gegenüber töten, gehen. Ich glaube, das ist so der krasseste Mythos. Und welchen ich damals mit meinem Hund oft gehört habe, den fand ich nämlich auch recht spannend, ist bei Hunden, die so futteraggressiv sind, da gibt es, Futterverteidigen, finde ich immer ganz spannend, da gibt es auch echt, mir wurde mal geraten, dass ich vor meinem Hund aus seinem Napf essen soll. Also das fand ich auch entspannt, ja. Deswegen fand ich unterhaltsam, deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch noch kurz erzählen. Habe ich übrigens nicht gemacht, falls sich jetzt jemand fragt. Nee, habe ich mal nicht auf das Internet gehört.
Ja, ich muss jetzt so lachen, weil mein Geschäftspartner, der hatte einen Hund, der hat immer sehr heftig gescharrt und dabei geknurrt. Das hat keinen anderen Hund interessiert. Ja, der hat da immer eine Show abgelegt und alle anderen Hunde haben ihn ignoriert. Aber er war damit auch mal in der Hundeschule und dem wurde dazu geraten, dass er dann auch immer da drüber markieren soll, wo der Hund hingemacht hat.
Okay. Also ich möchte das natürlich nicht sehen, aber die Blicke von denen, die dann das mitbekommen hätten, die hätte ich auch gerne gesehen. Naja.
Ich stelle es mir halt immer vor, das kann man aber auch nur einem Mann raten. Und
ja, voll. Das ist echt, echt witzig. Ja, diese ganze Dominanzschiene. Ist wirklich spannend, was es da so gibt.
Das ist eins unserer Highlights. Lisa, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dafür auch offen warst. Du hast mir und auch bestimmt den HörerInnen so viel mitgegeben über Hunde, über Menschen und darüber, was passiert, wenn man aufhört, nach dem Schuldigen zu suchen und anfängt halt auch einfach mal auf den Hund und sein Verhalten zu schauen und zu verstehen, was da passiert. Wer Lisanne und Lila Hunde kennenlernen möchte, findet wie immer alle Links in den Shownotes. Nehmt euch da immer mit, was ihr braucht. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig über eine Bewertung. Und ich hoffe, wir hören uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Hundewerk zwischen Napf und Netzwerk.